Allmächtiger Vater, wir möchten bitten, dass du in unsere Mitte jetzt regierst. Wir bitten dich, dass du durch dein Wort regierst. Wir bitten dich, dass du das Wort für uns öffnest und dass du unsere Herzen für dein Wort öffnest, dass wir deine Stimme hören und dass wir auf deine Stimme antworten. In Jesu Namen. Amen. So, für das erste Mal kann ich euch eine Seitennummer geben. Seite 211. Während ich mich ordne, Ordnung bringen in meinem Predigerleben. Eigentlich ist es sehr günstig, dass wir diese Woche das erste Mal Bibel in der Hand haben, weil es ein relativ langer Text. Die erste Hälfte von Kapitel 2 wird für uns vorgelesen. Ich finde zwei Nachteile mit dieser schönen Bibel. Eine ist, es gibt keine Fußnoten. Also es gibt Fußnoten in der normalen Version von dieser Schlachterübersetzung, aber die sind hier nicht gegeben. Das andere Problem ist ein Problem für ältere Männer wie ich. Und das ist, es ist so klein, dass ich nicht so leicht sehen kann. So habe ich das für mich ausgedrückt, damit ich nicht den Weg verliere. Aber es ist gut, dass wir den Text haben. Wir werden dann, ihr könnt da als junge Menschen mit mir nachlesen. Und es ist die Geschichte von Hannah. Wir werden so 3-4 Predigten über diese Anfangkapitel von Buch 1. Samuel haben. Und eigentlich war das völlig ungeplant, wie oft der Fall ist. Aber es hat sich so hingefügt, dass gerade an Muttertag wir hören die Geschichte von Hannah, eine Mutter, eine sehr wichtige Mutter in der Bibel. Und wir fangen an mit Kapitel 1, wo wir die Geschichte von Hannah hören. Was ist ihr passiert? Und dann im zweiten Kapitel hören wir so eine Art Loblied von Hannah über ihre Erfahrung mit Gott. Und darauf werden wir uns konzentrieren, aber zuerst müssen wir sozusagen die Fakten wissen. Wir müssen den Anlass kennen, aus dem das Loblied entsteht. So, Vers 1. Es war ein Mann aus RZ von Bergland Ephraim, der hieß Elkana, ein Sohn Jerochams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tohus, des Sohnes Zufs, eines Ephratites. Er hatte aber zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Peninna. Peninna aber hatte Kinder und Hannah hatte keine Kinder. Wir wissen schon, da er zwei Frauen hat, dass er relativ wohl situiert ist. Später hören wir, dass sie Tiere zum Opfer bringen, was auch ein Hinweis ist, dass sie relativ wohlhabend sind. Dieser Mann nun ging Jahr für Jahr hinauf aus seiner Stadt, um den Herrn der Herrscharen anzubeten und ihm zu opfern in Silo. Und das ist, wo die Bundeslade zu der Zeit beherbergt wurde. Dort aber waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Wird nicht mehr über ihnen jetzt gesagt, aber im zweiten Kapitel nächste Woche hören wir mehr von diesen. Keine Vorbilder waren diese Söhne Elis. An dem Tag nun, als Elkanah opferte, gab er seiner Frau Peninna und allen ihren Söhnen und Töchtern Anteile vom Opfermahl. Hannah aber gab er einen doppelten Anteil, denn er hatte Hannah lieb. Aber der Herr hatte ihren Mutterleib verschlossen. Es gibt auch da eine andere Lesung von einer anderen Handschrift, glaube ich, wo es heißt, er gab sie nur einen Anteil, denn er hatte sie lieb. Und was es bedeutet ist, er hatte sie lieber als die anderen, aber die anderen weil Peninna Kinder hatte, sie brauchte mehr als einen Anteil. Beide sind möglich. Es macht nicht sehr viel aus. Wichtig ist, er hatte Hannah lieb. Und ihre Widersacherin, also Peninna, reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Aber keine Sorge, sie hat einen wunderbar sympathischen Mann, der seine Frau gut versteht und immer wusste, genau das richtige Wort zu finden. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du? Und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Mehr über dieses Gespräch und das Ergebnis dieses Gesprächs wird nicht übermittelt. Aber ich bin etwas skeptisch, dass diese männlich rationale Worte sie in ihrem Kummer besonders getröstet hat. Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt, wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deine Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben, solange er lebt. Und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachte Eli ihren Mund. Glück gehabt! Noch ein mitfühlender, einsichtsvoller Mann ist ihr über den Weg gelaufen, der bestimmt das richtige, seelsorgerische Wort finden wird. Hannah aber redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und er sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Vielleicht nicht so seelsorgerisch. Sie lässt sich aber nicht entmutigen oder abschrecken. Hannah aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials, denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach: Geh hin im Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach: Lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und so ging die Frau ihren Weg und aß, und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn, und sie kehrten wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkanah erkannte seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Ich denke, das bedeutet nicht, dass er merkte, wer sie ist, sondern er war eher etwas intimer mit ihr. Und es geschah, dass Hannah schwanger wurde. Und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn. Und sie gab ihm den Namen Samuel, denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und der Mann Elkanah zog mit seinem ganzen Haus hinauf, um den Herrn das jährliche Opfer darzubringen und das, was er gelobt hatte. Aber Hannah ging nicht mit, sondern sprach zu ihrem Mann: Wenn der Knabe entwöhnt ist, dann will ich ihn bringen, damit er vor dem Herrn erscheine und dort bleibe für immer. Sie hält also fest an ihr Versprechen. Elkanah, ihr Mann, sprach zu ihr: Tue, was gut ist in deinen Augen. Bleibe, bis du ihn entwöhnt hast. Möge der Herr nur sein Wort erfüllen. So blieb die Frau zurück und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Was übrigens in dem Zeitalter etwas später geschah, als jetzt üblich ist. Vielleicht 4 oder 5 habe ich so gelesen. Und sobald sie ihn entwöhnt hatte, nahm sie ihn mit sich hinauf samt 3 Jungstieren, einem Efa Mehl und einem Schlauch Wein und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Aber der Knabe war noch sehr jung. Und sie schlachteten einen Jungstier und brachte den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach mein Herr, so wahr deine Seele lebt. Mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zu dem Herrn zu beten. Ich habe um diesen Knaben gebeten, und nun hat mir der Herr meine Bitte gewährt, die ich an ihn gerichtet hatte. Darum übergebe ich ihn auch dem Herrn. Alle Tage seines Lebens sei er dem Herrn übergeben. Und er betete dort den Herrn an. Das muss ein richtig harter Brocken für sie gewesen sein, sich von diesem so lang ersehnten Sohn zu trennen, als er noch so jung war. Eine mutige, eine treue Frau. Sie hält ihr Versprechen, auch wenn es viel gekostet haben muss. Für uns steht natürlich eine Frage im Raum, beziehungsweise eine Reihe von Fragen. Ist sie dann ein Vorbild für uns? Sollen Mütter heutzutage so mit ihren Söhnen umgehen? Und wenn ja, dann in welcher Hinsicht? Heute ist Muttertag. Sollen wir Mutter ermutigen, ihre Söhne möglichst jung in die Hände der Jesuiten oder ähnlichen Orden zu geben? Oder sollen wir davon ausgehen, dass in diesem Text eine Garantie besteht, dass jede Frau ein Kind bekommt, wenn sie nur genug betet? Sollen wir erwarten, dass jedes Gebetsanliegen so genau beantwortet wird? Ich denke, ihr merkt schon, wie vorsichtig wir sein müssen, dass wir nicht hineinlesen, was wir wollen, statt das herauszulegen, was Gott hier sagen will. Und dafür hat Hannah uns einen Dienst erwiesen, denn sie hat ihre Interpretation mit uns geteilt. Und das tut sie in einem Gebet, das in den nächsten Versen weitergegeben wird. Wir werden das jetzt hören, bevor wir weiter darüber nachdenken.
Und Hannah betete und sprach: Mein Herz freut sich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht durch den Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in deinem Heil. Niemand ist heilig wie der Herr. Ja, es ist keiner außer dir und es gibt keinen Fels wie unser Gott. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessen gehe nicht aus deinem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Die Satten haben sich um Brot verkauft, aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren und die Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt hinauf. Der Herr macht arm und reich, er erniedrigt, aber er erhöht auch. Er erhebt den Geringsten aus dem Staub. Aus dem Kot erhöht er den Armen, damit er sich sitzen lasse unter den Fürsten und sie den Thron der Herrlichkeit erben lasse. Denn die Grundfesten der Erde gehören dem Herrn, und er hat den Erdenkreis auf sie gestellt. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden, er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinen König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und Elkana ging nach Rama zu seinem Haus, und der Knabe aber diente dem Herrn vor Eli, dem Priester.
Hier ist viel reichhaltiger Inhalt. So reichhaltig eigentlich, dass es nicht so leicht zu verdauen ist. Und die Zeit reicht nicht, um jede Zeile, jedes Detail erläutern zu können. Ich werde mir Mühe geben, so auf der Hauptstraße zu bleiben und sozusagen uns unterwegs nur auf die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten aufmerksam zu machen. Und das ist unter diesen drei Punkten auf dem Handzettel gegeben oder aufgelistet. Zunächst hören wir von ihrer Erfahrung, wie der Herr für sie gehandelt hat. Sie spricht von ihrem Herz. Mein Herz freut sich in dem Herrn. Das ist das Zentrum der Persönlichkeit. Ihr ganzes Wesen freut sich. Mein Horn ist erhört. Das ist ein bisschen komisch, aber ein Horn war ein Symbol für Macht, ein Bild der Kraft und der Sieges über die Feinde. Diese Feinde werden erwähnt, aber nicht definiert. Mein Mund hat sich weit aufgetan über meine Feinde, denn ich freue mich in ihrem Heil. Das lässt einige Fragen offen. Das scheint etwas übertrieben für das, was wir gelesen haben. Wer sind ihre Feinde? Vielleicht Peninna, aber wen sonst und so weiter. Und warum benutzt sie so ein beladenes Wort wie Heil, gerettet? Ist sie wirklich gerettet? Und von wem oder von was ist sie gerettet worden? In den nächsten Versen drückt sie dann ihre Demut aus, ihr Bewusstsein, dass sie auf Gott völlig angewiesen ist. Er ist keiner außer dir. Es ist kein Fels wie unser Gott. Der Herr ist allmächtig und allwissend. Der Herr ist ein Gott, der alles weiß, in Vers 3. Und deswegen ist man gut beraten, nicht viel von hohen Dingen zu reden. Vermessen es gern nicht aus eurem Mund. Nun, das klingt alles ein bisschen eine übertriebene Darstellung ihrer Erfahrung. Manche würden vielleicht finden, dass sie etwas aufgeblasen vorkommt. Aber ich denke, das wäre unfair. Es ist eher so, dass sie ihre Sprache eine tiefe Frömmigkeit offenbart. Und ihre Sprache offenbart auch, dass sie mit ihrer eigenen geistlichen Tradition gut vertraut war. Denn was sie hier sagt, widerhallt ein Lied von einem Vorgänger in Glauben, hunderten von Jahren vorher, nämlich Mose. Ihr kennt die Geschichte von Mose, wie er die Israeliten über das Meer, was ausgetrocknet war oder zurückgeblasen war, geleitet hat. Und nachher hat er auch ein Loblied gesungen, wo es heißt: Der Herr ist meine Stärke und mein Lobgesang, er würde mir zum Heil. Das ist mein starker Gott, ich will ihn preisen, er ist der Gott meines Vaters, ich will ihn erheben. Und irgendwie klingt das ähnlich wie was Hannah hier geschrieben hat und gesungen hat. Und wahrscheinlich waren solche Lieder wie von Mose tief in ihr verwurzelt, und aus diesem Tradition des Glaubens hat sie dann gesprochen. Denn Mose hatte noch Größeres erlebt, aber das war auch Heil, und was sie erlebt, ist in einer gewissen Art und Weise Heil. Gott hat ihr geholfen. Und ich habe heute Morgen haben wir ein Lied gesungen, was auf Psalm 46 basiert ist. Und natürlich ist es auch da so, dass wir benutzen die Sprache der Vergangenheit. Wir singen über die Erfahrungen unserer Vorfahren, um unsere Gefühle auszudrücken. Und ich denke, so in die Richtung geht es hier bei Hannah. Und nun denkt sie weiter. Sie merkt, dass es nicht selten vorkommt, dass der Herr so handelt wie in ihrer Erfahrung. Das ist keine Seltenheit. Wir hören zweitens von ihrer Erkenntnis, wie der Herr immer wieder handelt. Ich denke, musikalisch könnte man hier von einem Crescendo sprechen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, wenn ich über Musik spreche. Das ist nicht unbedingt mein Fachgebiet. Aber der Abschnitt fängt leise an. Der Modus ist so passiv. Der Bogen der Stärken ist zerbrochen. Von wem, fragen wir. Aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Dann wird es lauter und klarer, indem der Akteur nämlich erwähnt wird. Wir hören, wer das macht. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt hinauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Der Herr ist derjenige, der handelt. Nicht nur für seine Dienerin Hannah, sondern auch immer wieder handelt er in eine ähnliche Art und Weise für sein Volk. Nochmal, oder weiter, Vers 8. Er erhebt den Geringen aus dem Staub, aus dem Kot erhöht er den Armen. Am wichtigsten ist diese Art und Weise, wie er handelt. In Management-Seminaren sprechen sie von der SOP, glaube ich, Standard Operating Procedure, Standard-Vorgehensweise. Mit Gott ist es immer nach demselben Muster, beobachtet Hannah. Er hat eine Vorgehensweise, die sich immer wiederholt. Er stellt die übliche menschliche Strategie auf den Kopf, denn in jedem Beispiel, an dem sie denken kann, handelt es sich um eine Art Umkehrung. Was normal ist, was üblich ist, wird auf den Kopf gestellt. Wir sind daran gewöhnt, dass der Starke gewinnt und der Schwache verliert. Dass der Ehrliche der Dumme ist. Dass Gerechtigkeit kein Mitspracherecht in unserer Welt hat, allzu oft. Aber im Reich Gottes ist es andersrum. Der Bogen der Starken ist zerbrochen. Aber die Schwachen haben sich mit Kraft umgürtet. Eine Umkehrung. Die Satten haben sich um Brot verkauft. Aber die Hungrigen hungern nicht mehr. Ja, die Unfruchtbare hat 7 geboren. Es war eher prophetisch, war das, sie hat noch 5 weitere Kinder zumindest. Und die viele Kinder hatte, ist verwelkt. Der Herr tötet und macht lebendig. Er führt ins Totenreich und führt herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt, aber er erhöht auch. Ihr seht hoffentlich, ja, den Titel, den ich für diese Predigt gewählt habe, ein Gott, der überrascht. Gott überrascht immer wieder mit der Art und Weise, wie er in unserer Welt handelt. Er wählt nicht immer die Mächtigen und Reichen und Gebildeten, um seinen Willen auszuführen. Denn die Gebildeten sind oft gleichzeitig die Eingebildeten. Er wählt die Unbekannten und Unbedeutenden, wie Hannah. Und er wählt die Ungelesenen und Unfähigen oder diejenigen, die die Welt so betrachten würde. Im Grunde wählt er alle, denen ihre Abhängigkeit von ihm bewusst ist. Und er kann natürlich auch die Großen und Berühmten und Begabten benutzen, und das tut er auch. Aber dann muss er sie vorher zerbrechen und erniedrigen. Dann kann er sie wieder erhöhen und mit Kraft, mit seiner Kraft, nicht eigener Kraft, mit seiner Kraft umgürten, wie das da heißt in Vers 4. Das ist Gottes SOP, seine Vorgehensweise. Das Muster, nach dem er immer wieder handelt. So ist dieses Loblied eine Art Ouvertüre für das ganze Buch Samuel, für beide Teile. Wenn ich das richtig verstehe, in der Ouvertüre kommen Melodien vor, die später wiederholt und entwickelt werden. Und diese Melodie kommt immer wieder vor, wie wir in den nächsten zwei Wochen sehen werden. Wir werden sehen, dass die Söhne Elis werden erniedrigt und ein kleiner Junge wird erhört und wird Gottes Stimme für sich hören und wird die Söhne ersetzen. Und später im Buch zum Beispiel haben wir vielleicht eine der bekanntesten Beispiele in der Weltliteratur, David und Goliath. Der Große wird erniedrigt, der unbedeutende Hirte wird erhöht. Diese Melodie findet man nicht nur im Buch und im Leben von Samuel. Die ganze Bibel hindurch handelt Gott immer wieder nach diesem Prinzip. Und das setzt Gott natürlich fort im Leben von Jesus Christus. Durch seine Schwäche, durch seinen Tod werden wir erhört. Und es galt nicht nur in biblischen Zeiten. Es ist nicht mit den Aposteln ausgestorben. Auch heute handelt Gott nach diesem Prinzip. Jeder Christ merkt das in sich selbst. Man ist nicht lange Christ, bevor Gott anfängt, unser Leben umzukrempeln und neu zu ordnen, neu auszurichten. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt, aber er erhört auch. Auch wird der Weg zum Glauben überhaupt in ähnlichen Worten wie Vers 6 beschrieben. Da heißt es, der Herr tötet und macht lebendig, führt ins Totenreich und führt hinauf, herauf. In Römer 6, 3 und 4 hören wir. Übrigens, zur Information, das Neue Testament ist eine andere Übersetzung als das Alte in dieser Edition. Das ist, Alte Testament ist Schlachter, Neue Testament ist Neue Genfer. Was ein bisschen, ausgepuffert ist. Also, ergänzt ist vielleicht. Ein bisschen lange ist oft. Oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Der Herr tötet. Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichliche herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Er macht wieder lebendig. Und auch der Apostel Paulus musste dieses Prinzip in der Praxis lernen. Nochmal ganz bekannte Verse in seinem zweiten Brief an die Korinther, Vers 12, 9 und dann ein Teil von Vers 10. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Das merken wir Christen in uns selbst. Das merken wir unter unseren Geschwistern im Glauben. Wir beobachten das in anderen. Und das soll uns Mut machen, nie zu unterschätzen, was der Herr durch uns erreichen könnte. Durch uns als Einzelne, unbedeutende Christen oder durch uns als unbedeutende, kleine, überschaubare Gemeinde. Unsere Unzulänglichkeit ist Gottes Ausgangspunkt. Immer wieder handelt der Herr nach diesem Muster. Und ich denke, die meisten von uns können schon darüber nachdenken und sagen, ja, das war meine Erfahrung. Das war die Erfahrung, eine Gemeinde, in der ich war. Das war die Erfahrung von einem Freund von mir oder was auch immer. Das Prinzip bleibt gültig. Der Herr handelt immer wieder nach diesem Muster, dem Muster der Umkehrung. Und wegen dieser Erfahrung, die sie gehabt hat, wie Gott für sie gehandelt hat, und wegen dieser Erkenntnis, dass der Herr immer wieder so handelt, kann Hannah mit Zuversicht in die Zukunft schauen. Wir hören drittens von ihrer Erwartung, wie der Herr zukünftig handeln wird. Im Grunde ist es weiter so. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten, aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis. Denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Hier kommt ein Prinzip zum Einsatz, der gefährlich sein kann. Und ich glaube, auf Deutsch heißt es auch Extrapolation. Zumindest das hat mir das Wörterbuch gegeben. Das ist das Muster, das wir jetzt beobachten. Oder das bedeutet, dass das Muster, das wir in einem Fall beobachten, wird immer zum Zuge kommen. Das ist eine Extrapolation. Das stimmt nicht immer. Klimawandel ist eigentlich viel zu komplex, um genau extrapolieren zu können. So müssen die Experten immer wieder ihre Vorhersagen korrigieren. Und die Skeptiker werden immer skeptischer, weil sie fragen sich, was passiert hier, wenn das, was sie vorhergesagt haben, nicht geschehen ist. Ist das eine falsche Extrapolation? Kann sein. Oder Meinungsumfragen. In Großbritannien war es eine schlechte Woche für die Firmen, die solche Umfragen durchführen. Alle lagen mit ihren Prognosen für die Wahlen voll daneben. Keiner hat den Ausgang der Wahlen annähernd vorausgesagt. Vielleicht weil unter 1000 Menschen, die sie fragen, ein Muster da zu merken ist, aber das bedeutet nicht, dass unter 1000 mal 1000 dasselbe Muster sich wiederholt. Und wahrscheinlich war das auch der Fall, dass viele unentschieden waren bis zum letzten Moment und deswegen nicht sagen konnte. Es könnte auch sein, dass viele nicht bekannt geben wollten, auch in einem geheimen Umfrage, wie sie wählen würden. Aber auf jeden Fall war die Extrapolation bei den Wahlen in England letzte Woche voll daneben. Viele rote Gesichter bei den Firmen, und die haben schon angefangen zu forschen, warum das nicht geklappt hat. Hannah aber läuft diese Gefahr nicht, wenn sie extrapoliert für die Zukunft. Denn sie baut auf viel festeren und sicheren Grund, auf den Charakter ihres Herrn. Und er ändert sich nicht, er ist absolut zuverlässig. Und sie baut auf die Kraft Gottes, der Herr der Herrscharen, wie es hier heißt. Deswegen ist es überhaupt nicht verkehrt, überhaupt nicht überextrapoliert zu behaupten, weiter so. Er wird die Füße seiner Getreuen behüten. Aber die Gottlosen verstummen in der Finsternis, denn der Mensch vermag nichts aus eigener Kraft. Was er für sie persönlich getan hat, wird er auch zukünftig für andere tun. Die Widersacher des Herrn werden zerschmettert werden. Er wird über sie donnern im Himmel. Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen und das Horn seines Gesalbten erhöhen. Und nochmal haben wir das Gefühl, dass Hannah hier ein bisschen übertreibt. Ihre Aussage scheint ein bisschen aufgeblasen zu sein. Er wird seinem König Macht verleihen. Damals hatte Israel keinen König. Kam erst später. Was meint sie mit diesem König? Und das Horn seines Gesalbten, meinte sie die Priester, die waren damals schon und wurden gesalbt. Aber warum braucht ein Priester das Horn, also diese Kraft, diese siegreiche Macht über Feinde? Und man fragt sich, meint sie vielleicht etwas oder jemanden, der viel weiter in der Zukunft leben würde, aber der dasselbe Muster erleben würde? Könnte es sein, dass Hannah unter dem Einfluss des Heiligen Geistes prophetisch spricht über den großen König, der kommen wird oder der gekommen ist, Jesus Christus? Der Herr wird die Enden der Erde richten und wird seinem König Macht verleihen, das Horn seines Gesalbten erhöhen. Unsere Unzulänglichkeit ist Gottes Ausgangspunkt. Das merken wir sehr klar in Hannah und in ihrer Erfahrung. Er erhebt den Geringen aus dem Staub. Und ich denke, in diesem Loblied haben wir Hannas Interpretation, ihre eigene Auslegung der Erfahrung, die sie mit Gott gehabt hatte. Und sie meint, und ich denke, der Heilige Geist durch sie meint es für uns, dass Gott zukünftig auch in unseren Tagen so handeln wird, wie er damals immer wieder gehandelt hat. Redet nicht viel von hohen Dingen. Vermessen es gern nicht aus eurem Mund. Denn der Herr ist ein Gott, der alles weiß. Und von ihm werden die Taten gewogen. Allmächtiger Gott, wir preisen und loben dich, dass wir dich Vater nennen dürfen. Und dass wir wissen können, dass du ein liebender Vater bist, aber auch ein Vater, der alle Kraft in der Welt hat. Es ist keiner außer dir. Du bist unser Fels, wie du ein Fels für Hannah warst. Und wir bitten dich, hilfe du uns nicht zu unterschätzen, was du durch uns tun willst, wie du durch uns handeln wirst. Hilfe du uns, so auf dich zu antworten wie Hannah damals, offen zu sein für das, was du durch uns tun willst. Hilf uns, opferbereit zu sein wie Hannah, die ihren Sohn in deinem Dienst gestellt hat. Wir bitten dich, dass du uns rufst und zeigst, was für Gaben, die du uns gegeben hast, die wir für dich einsetzen sollten, die du besonders nutzen willst, um dein Werk und dein Handeln in diese Welt weiterzubringen. Und wir freuen uns, Herr, darauf, was du, der Allmächtige, mit uns, unzulängliche Menschen, machen könntest. In Jesu Namen beten wir. Amen.